Herr Gabel, wenn man so Bergsteigerberichte aus dem Himalaya oder Karakorum liest, da kommt dann immer wieder der Name Charlie Gabel vor und dann heißt es auch schon mal, ja, das ist der Wetterguru. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören oder lesen?
Also ich möchte mich nicht als Guru bezeichnen, weil ich mache eigentlich nur eine Interpretation der Modelle und Wetterprognosen sind ohne Modelle gerade langfristig unmöglich. Ich tue nur interpretieren.
Ich würde sagen, jetzt stellen Sie Ihr Licht ein bisschen unter den Scheffel, denn Sie haben, glaube ich, nicht umsonst einen so guten Ruf unter den Bergsteigern, weil Ihre Fehlerquote relativ gering ist. Woran liegt das?
Ich kann mir es nicht erklären. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, ohne mich zu loben, eine menschliche Seite habe und dass ich auch versuche, strategisch unter die Arme zu greifen. Beispiel am Lotse heuer, wo es um den Gipfel für Galindi und Ralf gegangen ist. Und Ralf ist ja letztes Jahr wegen der Kälte gescheitert. Und heuer wäre schon ein kleines Wetterfenster offen gewesen, aber es war noch zu kalt. Und dann die Größe zu haben, vom sagen, nein, wir machen das nicht, sondern wir haben Geduld. Und 10 Tage später war es dann perfekt und 6 Grad wärmer. Man kann mit guten Leuten gut zusammenarbeiten und die vor allem auch sehr strategisch denken. Das ist eine angenehme Sache, weil man Partner ist, Expeditionsteilnehmer. Und ich selbst habe ja viele Expeditionen auch mitgemacht. Ich war, ich glaube, 15 Mal Himalaya, war am Kilimanjaro, 2 Mal am Rubenzori, habe in den Anden eine Erstbegehung, bin im Hindukusch mit Skiern abgefahren von 7500. Also ich kenne das Geschäft ein wenig und sodass... Ja, von der Strategie her kann ich gute Unterstützung leisten, auch wenn es um einen Abbruch geht. Das freut mich auch manchmal, wenn ich entsprechende Wetterdaten liefern kann. Es hat keinen Sinn mehr.
Was macht es dann so schwierig, das Wetter im Himalaya und Karakorum vorherzusagen?
Das fängt schon an mit der Diagnose des Wetters. Nicht? Wir sind ja wie die Ärzte, wir messen den Blutdruck bzw. den Luftdruck. Wir messen die Temperaturen, wir schauen, wie es dem Patienten Atmosphäre geht. Und dort haben wir keine Klinik, es wird nicht gemessen. Und ich bin sehr froh, dass ich immer wieder Beobachtungen der Expeditionsteilnehmer bekomme, die sozusagen eine Verifikation des Modells, der Prognose durchführen. Und man weiß dann auch um die Verhältnisse. Und das ist sehr wichtig, weil man hat dort, es gibt in Lhasa eine Bodenstation, die nützt einem nichts. Kathmandu ebenfalls sinnlos. Was uns sehr hilft, sind dort die Ballonsondierungen. Gibt es Wetterballone, Radiosonden. Und mit diesen Daten kann man dann schauen, ob das Modell richtig liegt, der Anfangszustand richtig ist, die Temperatur zum Beispiel in 7,5, ob die auch den Ballonmessungen entspricht, kann auch mal die Messung. Und das ist eben das Problem, dass wir dort keine In-situ-Messungen haben und immer noch auf Beobachtungen angewiesen sind.
Sie machen das hier aus mehreren tausend Kilometern Entfernung. Haben Sie auch schon mal richtig daneben gelegen?
Ja, also vor allem, was uns Probleme bereitet, sind diese kleinräumigen Wetterphänomene wie konvektive Zellen, Gewitterzellen, Schauerzellen, weil das ist ja nicht ein Nowcasting, also wie es jetzt die nächsten 2 Stunden zugeht, sondern 4, 5 Tage vorher. Und das kann man nicht. Da kann man dann sagen, das Modell zeigt, dass es konvektive, aber das zum Beispiel Manaslu vor 2 Jahren, gesagt, ja, eine konvektive Zelle, es gibt Schauer und dann waren dieser Schauer waren dann 60 cm Neuschnee in 2 Stunden. Und beim besten, schönsten Gipfelwetter musste man absteigen, weil man das gar nicht mehr warten konnte, beziehungsweise weil es viel zu gefährlich war. Also konvektive Zellen sind schwierig. Was relativ tendenziell gut geht, das sind die Höhenwinde. Der Strahlstrom, der Jetstream ist ja das dominierende Element. Und da sind die Modelle auf 4, 5 Tage schon gut. Aber es hängt oft von, wenn das 12 Stunden der Wind sich vorher verstärkt, als das Modell gezeigt hat, kann das unter Umständen den Gipfelsieg schon gefährden. Also da muss man schon sehr weiträumig denken, auch den Leuten das sagen. Und es braucht immer noch einen super Bergsteiger, der das schafft. Es nutzt ihm die beste Prognose nichts. Wenn der nicht gut ist, kommt er nicht hinaus.
Aber wenn Sie so eine positive Prognose stellen, dass Sie dann sagen, okay, in 3-4 Tagen, da habt ihr vielleicht ein Wetterfenster, das könnte hinhauen, da ist der Wind relativ gering, ist von meiner Seite aus, wäre das ein guter Termin. Leiden Sie dann im Kopf irgendwie mit oder verfolgt Sie das auch so in Ihrem Privatleben?
Eigentlich ja, ich sage immer, 24 Stunden im Dienst. Ich schlafe ja auch manchmal schlecht, weil man natürlich mitfiebert. Vor allem, wenn es auch sehr schwierige Berge sind. Und man fiebert da besonders, weil man immer Angst hat, er kann am nächsten Tag nicht anrufen. Und ist mir auch schon passiert am Taulagiri. Ich sage noch fast scherzhaft zum Führer, tut's mir fest aufpassen, ich möchte dich ja noch gerne länger beraten. War eigentlich ein dummer Scherz. 2 sind am nächsten Tag tödlich verunglückt in Lawinen. Oder heuer der Piotr Morawski, der mit Simone Moro die Wintersbegehung Schisser-Bankma gemacht hat im Jänner 2005, ist heuer in eine Spalte gestürzt am Taulagiri. Der Sergei Samolov, ein Kasache, ist von einer Lawine am Lhotse bei der Überschreitung Lhotse Everest getötet worden. 2 Tage vorher habe ich noch eine Prognose gemacht. Das setzen wir schon zu, muss ich sagen.
Das Thema Tod, da kommen Sie überhaupt nicht drum rum, wenn Sie so viel mit Extrembergsteigern zu tun haben, oder?
Der Tod hat eigentlich mich auch eigentlich ständig begleitet. Ich bin ja selber auch Bergführer und wir haben vor über 30 Jahren die Bergführerprüfung abgeschlossen. Und da waren 25 Bergführer, die das gemacht haben und 8 davon sind schon tot. Ich habe 25 Freunde in Lawinen verloren. Meine Cousine, eine Weltcupsiegerin, ist in einer Lawine gestorben. Und das ist bei diesem Risikosport Begleiter, wobei ich froh bin, dass die Leute, die ich berate, nicht ganz das Extreme suchen.
Gibt es sowas wie Freundschaft zu den Bergsteigern, die Sie beraten?
Ja, eigentlich Gott gelinde. Ich rühme mich immer, ihr Zeltnachbar zu sein, leider mit Ärmel schonen und 3000 Kilometer weit weg im Büro sitzend. Aber wir haben eigentlich, ich habe sie schon längere Zeit beraten und nach 3-4 Jahren haben wir uns gesehen und wir haben uns eigentlich sehr freundschaftlich umarmt und ich glaube ja, ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu allen und es gibt auch keinen, der sich beschwert über die Prognose, weil man ja um die Schwierigkeiten weiß. Alle, die ich so berate, sind eigentlich Freunde. Die kommen auch immer wieder vorbei oder man telefoniert miteinander. Das ist eigentlich sehr schön.
Wie ist das direkte Feedback, wenn Sie also so eine Prognose gestellt haben, dann und dann könnte raufgehen und die gehen auch rauf, melden die sich auch hinterher direkt?
Ah, da gibt es ganz berührende Momente, wenn 10 Leute ins Handy hineinschauen, danke, ciao, also ins Satellitentelefon. Oder wie Gerlinde heuer mit dem Ralf am Lhotse war, wie sie zurück sind, der hat mir versprochen, sofort im letzten Lager auf 7-8, wenn sie dort sind, dort liegt das Telefon, mich sofort zu verständigen. Und das sind schon sehr berührende Momente und man kriegt auch immer wieder Dankes-E-Mails oder auch E-Mails von Leuten in Patagonien, der wirklich Pech gehabt hat. Er hat dann Überschrift geschrieben, Schlechtwetter, und unten hat er geschrieben, das ist untertrieben, dieses grauslige Scheißwetter hat er dann gemailt. Und für mich eigentlich ist der erfolgreich, wenn er wieder gesund zu Hause ist. Das ist für mich der größte Erfolg.
Sie sind jetzt 62, da darf man schon mal so langsam an den Ruhestand denken. Werden die Bergsteiger dann ohne Charlie Gabel auskommen müssen?
Das weiß ich noch nicht, weiß nicht, was mein Dienstgeber sagt. Jetzt habe ich noch 2,5 Jahre und die Gerlinde muss alle 14 haben, weil vorher gehe ich nicht in Pension. Sie muss es in 2,5 Jahren schaffen, weil dann schmeißt mich ja der Bund hinaus.